Das Hauptthema unserer Predigtserie ist ja Predigten aus der Erweckungsgeschichte. Und wir haben heute die dritte Predigt zu dieser Thematik und das heutige Thema heißt Ströme lebendigen Wassers. Und der Predigttext finden wir im Johannesevangelium 7, 38 bis 39. Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Genau das wünsche ich mir für mich persönlich. Für unser Korps, für unsere Gemeinde hier und für unsere ganze Christenheit. Ich wünsche mir, dass wir in einem neuen Maß erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber auch innerlich und äußerlich heil werden, weil dieses Lebenswasser bis zu ihnen kommt. Und in Vers 39 heißt es dann weiter, das sagte er aber von dem Geist, denn die empfangen werden, die an ihn glauben. Damit ist klar, durch den Heiligen Geist wird es geschehen, dass diese Ströme lebendigen Wassers von den Menschen ausgehen werden, die an Jesus glauben und vom Heiligen Geist erfüllt sind. In unserer Predigtserie Predigten aus der Erweckungsgeschichte schauen wir heute in das Leben von Markus Hauser hinein. Wir sehen ein Bild von ihm, ist nicht mehr der Jüngste. Er ist auch schon seit einiger Zeit beim Herrn, aber er hat sehr viel hinterlassen in seinem Leben und einige Stichworte zum Leben von ihm. Geboren am 5. Mai 1849 in Trasadingen. Dann hat er die Scheidung seiner Eltern miterlebt. Der Vater war ein Trinker und er verbrachte einige Jahre in einem Heim, dieser Markus Hauser. Er war körperlich sehr schwach und kränklich. Denn er hatte weniger als 5% Sehkraft, also sehr wenig sah er mit seinen Augen. Das Leben hat seine tiefen Spuren in ihm hinterlassen. Markus Hauser schreibt, ich war schwächlich und dazu beinahe blind. Wir waren arm. Es schien in dieser Welt keine Liebe für mich zu geben. Eine tiefe Wertlosigkeit überfiel ihn in seiner Kinder- und Jugendzeit immer wieder, sodass auch Selbstmordgedanken nicht ausblieben. In dieser Zeit bekam er Kontakt zu Menschen, die an Jesus glaubten, und auch sein eigenes Herz kam im Vertrauen auf Jesus zur Ruhe. In Markus Hauser entstand eine große Sehnsucht, auch anderen Menschen zu helfen, diesen Jesus kennenzulernen. Aus diesem Grund meldete er sich dann auf St. Krishona zur Ausbildung als Prediger an. 1868 bis 1872 war er dort in Ausbildung, länger als andere. Wir kommen darauf, warum. Markus hatte große Freude, dass er aufgenommen wurde, aber schon nach wenigen Wochen wurde er wieder entlassen. Aufgrund seiner schlechten Sehkraft, wie gesagt 5%, und seiner schwachen Gesundheit sah man keine Möglichkeit, dass aus Hauser ein Missionar oder Prediger werden könnte. Der Direktor Rappart hat kurz darauf dann in der Komiteesitzung ein gutes Wort für Markus Hauser eingelegt. Das gab es also schon damals. So wurde er wieder aufgenommen. Und seine erste Pfarrstelle war 1872. Da kam er nach Mattwil und dann 1878 nach Rheinach. Und wir sehen da die Kapelle, die er aufgebaut hat. Es war, als er kam, war es ganz klein und er hat dann, oder diese Gemeinde hat im Glauben dann eine große Kapelle hingestellt, diese. Aber sie war, als er kam, leer. Und Es war eine sehr, sehr müde Gesellschaft dort. Heute sieht das anders aus. Heute sieht die Gemeinde so aus. Man hat dann diese Kapelle abgerissen und jetzt eine moderne hingestellt. Ob das gut oder schlecht war, das will ich hier nicht irgendwie dokumentieren oder reden davon. Aber auf jeden Fall ist jetzt dort so eine Kirche entstanden. Markus Hauser war es wahrscheinlich wie kaum einem anderen bewusst, dass er mit seiner eigenen Kraft nicht wirken konnte. Trotzdem lebt er seinen Glauben mit großer Ernsthaftigkeit und Hingabe aus. Er gab alles für das Reich von Gott. Er trat freudig seinen Dienst und wurde nach 6 Jahren, wie gesagt, nach Rheinach berufen. Es kamen auch Menschen zum Glauben an Jesus, aber trotzdem litt Hauser an seiner eigenen Schwäche und seinem Unvermögen. Er begnügte sich nicht mit einem durchschnittlichen Christsein, sondern wollte das erleben, was Jesus in der Bibel verheißen hat. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. An das glaubt er und er war nicht mit etwas anderem zufrieden. Er beschreibt seinen Zustand selbst. Die Arbeit drängte, aber die Kraft schien auszugehen. Wenn ich in die Bibel las, blieb das Wort ohne Inhalt. Wenn ich mich für die Predigten vorbereitete, hatte ich Mühe, warm und froh zu werden. Wenn ich im Gebet vor Gott lag, stand ich vor verschlossenen Türen. So begann er intensiv, um Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu beten. Hauser glaubte vorher schon an den Heiligen Geist. Er wusste alles über ihn. Aber jetzt wollte er diesen Heiligen Geist erleben. Er schreibt über diese Zeit. Nach und nach wurde mein Verlangen so stark, dass ich Tag und Nacht nichts anderes denken konnte. Kopf und Herz waren von dieser einen Sache erfüllt. Mein Denken, Wollen, Ringen war nur noch auf die Verheißung des Geistes gerichtet. Je mehr ich betete, desto kälter wurde meine Seele. Ich musste glauben, ohne zu fühlen. An einem anderen Ort schreibt er, wieder lag ich in den Morgenstunden auf den Knien. Herr, warum antwortest du nicht? Soll ich aufhören mit dieser Bitte? Bist du zornig über mich? Willst du mich nach so langem Ringen leer wegschicken? Soll ich haushalten mit der vorhandenen Kraft und dein Werk in Schwachheit vorantreiben, so gut es eben geht? O, erfülle deinen matten Jünger mit heiligem Geist, tu es zu deiner Ehre. Während dieser Zeit hatte Markus Hauser in Rheinach einen Mitarbeiter, Gehilfen, der mit ihm im Gemeindedienst stand. Ich machte ihn mit dem brennenden Anliegen meiner Seele bekannt und wir wurden einig, zusammen um den Heiligen Geist zu bitten. Er hielt aber nicht lange aus. Schon nach wenigen Tagen sagte er, Gott weiß es jetzt, wenn er uns seinen Geist geben will. So wird er es tun. Erzwingen lässt sich die Sache nicht. Mein Eifer, schreibt Hauser, hatte ihn erschreckt, um ruhig in seinem alten Wesen verharren zu können. Gab er aus, auf zu bitten, dieser Gehilfe. Nur desto ernster hielt ich an beim Herrn. So betete Markus Hauser über Monate weiter. Bis es eines Morgens, 6. März 1879, während dem Gebet geschah. Er schreibt, was war das? Hat es geblitzt? Ist Feuer vom Himmel gefallen? Ein Strom von oben kam über mich. Ich sah, ich fühlte, wie Feuer setzte sich auf mich und ich wurde durchdrungen, erfüllt, durchwärmt, getränkt und gesättigt. Des Herzens bange Klagen waren in Lobpreis umgewandelt. Des Herrn Wort hat sich mir erfüllt. Markus Hauser hat hier ein persönliches Pfingsten erlebt. Er nannte es seine Geistestaufe. Wenn er das Wort Geistestaufe brauchte, meint er damit nicht die Lehre der Geistestaufe, wie sie erst viel später erstand. Er meinte damit einfach sein persönliches Erleben, das für ihn wie ein Getauftwerden mit dem Heiligen Geist war. Und ab diesem Moment hat dieser Mann dann in den Himmel hineingesehen. Er hat Visionen gehabt, wir lesen das in vielen seiner Bücher. Er hat einige Bücher geschrieben, einige kann man noch bekommen, andere nicht. Und ich empfehle diese Bücher, sie sind wirklich sehr wertvoll. Und er hat auch Visionen gehabt und er hat dadurch auch eine große Erkenntnis bekommen von der unsichtbaren Welt. Die Auswirkungen davon waren sehr deutlich und auch eindrücklich. Markus Hauser selber wurde tief verändert und erneuert. 1881 bis 1885, erst 3 Jahre später nach diesem Erlebnis, erlebten sie in Rheinach eine Erweckung. An den Sonntagen kamen 500 bis 600 Menschen in den Gottesdienst und im Januar 1883 kamen pro Woche 50 Personen und mehr zum Glauben an Jesus. Manchmal haben wir den Eindruck, wir müssten gewaltige Gebetsversammlungen haben. Gebet ist das Zentralste, das Wichtigste. Aber einzelne Menschen schon können eine ganze Erweckung auslösen, wenn sie selber erweckt sind. Und das war bei Markus Hauser so. Er wurde erweckt. Er wurde angefacht vom Heiligen Geist. Und dieses fing an zu brennen, immer mehr in seinem Leben. Und ich habe schon x viele Biografien gelesen, sehr, sehr viel mich auch mit Personen befasst wie Markus Hauser. Darum habe ich auch diese Serie gestartet. Und ich bin überzeugt, wir dürfen nie Erweckung nachmachen, aber wir dürfen gewisse Gesetzmäßigkeiten, wo Erweckung geschah, in Anspruch nehmen und darauf achten. Und das tun wir auch mit dieser Predigt hier, wie mit den Predigten vorher über Blumhardt und so weiter. Markus Hauser schreibt, spürbar war in unserer Mitte seine Macht. Sünder wurden nicht selten plötzlich und beim ersten Besuch erfasst. Kranke wurden ohne weiteres in der Versammlung gesund. Müde wurden angetan mit Kraft. Wie ich schon in der vergangenen 2 Predigten über die Erweckungsgeschichte sagte, können und wollen wir, wie gesagt, Erweckung nicht nachmachen. Aber wir wollen die geistlichen Gesetze und Eckpunkte, welche Erweckung kennzeichnen, wahrnehmen. Und hier sehen wir einen solchen Eckpunkt, welcher in jeder Erweckung vorkommt, diese sichtbare Gegenwart Gottes. Hier bei Markus Hauser wird sie so festgehalten, wie gesagt, spürbar war in unserer Mitte seine Macht. Sünder wurden nicht selten plötzlich und beim ersten Besuch erfasst. Kranke wurde ohne weiteres in der Versammlung gesund. Müde wurden angetan mit Kraft. Wir rechnen mit dieser sichtbaren Gegenwart. Wir haben die Allgegenwart Gottes, aber wir haben eine sichtbare Gegenwart und er offenbart sich nicht überall sichtbar. Aber wir dürfen diese Erwartung haben, dass er sich offenbart, sichtbar. Markus Hauser hatte in dieser Erweckungszeit sehr viele Gespräche. Er erlebte es, dass der Heilige Geist ihm zeigte, was das Problem einer Person war, bevor diese überhaupt da war. Die Zusage von Jesus ging in seinem Leben in Erfüllung. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt, Johannes 7, 38. Hatten früher nur langsam Einzelne sich bekehrt, so weckte jetzt der Geist Gottes viele so auf, dass sie nicht wieder einschlafen konnten. Es kamen lustige Weltkinder aus den Fabriken, heißt es in einem seiner Biografien. Leute aus den umliegenden Ortschaften, Alte und Junge, alle mit derselben Frage, was muss ich tun, dass ich selig werde? Oberflächlichen trat Gottes Ernst nahe, Gedrückte fanden Ruhe. Markus Hauser hat in dieser Zeit sehr viel zu tun. Er führte Gespräche von morgens bis abends mit den suchenden Menschen. Er notierte einmal 216 Besuche in 3 Wochen. Wiederholt gab es Heilungen durch Gebet. Dennoch blieb Hauser bescheiden und meinte, ganz spannend, wenn Prediger anfangen, den Leuten zu befehlen, gesund zu werden, so braucht es nicht mehr viel, bis sie ihnen befehlen, reich zu werden. Wenn Prediger anfangen, den Leuten zu befehlen, gesund zu werden, so braucht es nicht mehr viel, bis sie ihnen befehlen, reich zu werden. Markus Hauser hatte wie viele auch seine Schwachpunkte, körperlich vor allem. Der Höhepunkt der Erweckung dauerte 2 Jahre. Hauser war in dieser Zeit fast Tag und Nacht unterwegs und half den Menschen durch viele Seelsorgegespräche weiter. Schließlich war er so erschöpft, dass er Erholung brauchte. Er litt unter Ess- und Schlafstörungen. Er besuchte zu diesem Zweck einen Arzt in einer Kurklinik in Beckenried. Der meinte, wenn der Herr nicht ein Wunder tut, können Sie ein halbes Jahr nicht mehr arbeiten. Und jetzt, das ist Biografie, das ist klar, und nehmt das jetzt nicht für euch persönlich, außer die, die spüren, das ist für mich. Kann sein, muss nicht. Aber was ich jetzt sage, das hat einfach dieser Markus Hauser so erlebt. Und so gelebt. Und das ist nicht allgemein gültig. Hauser war damit nicht einverstanden. Ich will dem Herrn den Vorschlag machen, entweder mich heimzuholen oder aber mich an die Arbeit gehen zu lassen. Was denken Sie dazu? Es sind der Arbeiter wenige. Gott braucht oft lange, bis er sie gefunden und zubereitet hat. Da ist es am besten, er behält die, die er schon hat. Ja, ist noch weise, hä? In seinen Gebeten rang er nun mit Gott, denn ein halbes Jahr nicht arbeiten, das stand vor mir als eine völlige Unmöglichkeit. Wie Abraham feilschte er nun, dass Gott ihm nicht ein halbes Jahr von der Arbeit fernhalten sollte, sondern 3 Monate. Nein, 1 Monat. Wieder bat er Gott, seine Gnade groß zu machen. Was nun folgte, lässt sich nicht beschreiben, nur andeuten. Gehe hin und arbeite, weide meine Lämmer, sprach der Herr zu Hauser. Und weil du mir vertraut hast und bist nicht in Verzagtheit gesunken und hast gefleht vor meinem Angesicht, so ist nun für immer eine Lebenskraft dein Teil. Schwach wirst du bleiben, aber nie arbeitsunfähig. Bleibe kindlich abhängig von mir. Ich bleibe dir zu Rechten. So konnte Markus Hauser geheilt nach Rheinach zurückkehren. Albert Junghauser, der Schwiegersohn, beschreibt Markus' Charakter. Er war frei von Menschenfurcht und gehörte nicht zu den Massenmenschen. Er war kühn genug, jede Schwierigkeit frei ins Auge zu schauen, und er war bescheiden genug, es einzugestehen, wenn es ihm zu schwer war. Dabei hatte er ein weiches Herz. Nicht selten liefen ihm die hellen Tränen über die Wangen, wenn ihn die Not einer Seele rührte oder wenn er eine rührende Geschichte las. Welche langfristigen Auswirkungen hatte die Erweckung in der Region? Die evangelikalen Christen im Wienetal und Seetal, dem südlichen Teil des Aargaus, erlebten durch das Wirken von Markus Hauser ein starkes Wachstum. Dies führte zu Neugründungen von Gruppen und Gemeinden in der Region, die zum Teil bis heute noch existieren. Nach dieser Zeit in Rheinach wurde Markus Hauser nach Zürich versetzt und war dort der Hauptverantwortliche für den Bau der Bethel-Kapelle, der Krishona, mit 1600 Plätzen, die heute noch besteht. Wir sehen dieses Bild. Ist eine sehr große Kapelle, die heute noch da ist. Auch hier wirkte Markus Hauser sehr segensreich und vollmächtig. Er hat auch viele, viele Einsätze außerhalb seiner Gemeinde und erlebte die Kraft des Heiligen Geistes. Wir kommen zu einem der Haupteckpunkte einer Erweckung zurück, welche wir oben schon erwähnten und die auch in der Erweckung in Rheinach durch Markus Hauser stark sichtbar wurde. Und wir haben ja verschiedene Erweckungen schon angeschaut, drei jetzt, und wir sehen, es gibt solche, die zahlenmäßig Tausende sind, Zehntausende, noch mehr. Es gibt Erweckungen, die zahlenmäßig 500, 600, 700 sind. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die Menschen vom Feuer des Heiligen Geistes entfacht werden und dann selber erweckt werden und dann Seelen retten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ein solcher Eckpunkt haben wir bereits gesehen, spürbar, wie war in unserer Mitte seine Macht. Also diese sichtbare Gegenwart Gottes. Sünder wurden nicht selten plötzlich und beim ersten Besuch erfasst. Kranke wurde ohne weiteres in der Versammlung gesund. Müde wurden angetan mit Kraft. Dieser gleiche Haupteckpunkt sahen wir auch bei der Predigt über die Erweckung auf den Hebriden oder beim Johannes Christoph Blumhardt. Das Hauptmerkmal einer Erweckung ist ein Gottesbewusstsein, das sich über eine ganze Gegend legt, sodass es für alle Teile spürbar ist. Das ist diese sichtbare Gegenwart. Das ist ein Punkt, der in allen Erweckungen da ist. Es ist ein Hauptmerkpunkt. Es ist ein geistliches Gesetz, das wir mit dieser spürbaren, mit dieser sichtbaren Gegenwart Gottes, die stärker ist als die Allgegenwart, rechnen. Auch in dieser Predigt über die Erweckungsgeschichte wird es sichtlich, wie diese sichtbare Gegenwart Gottes erfahrbar wurde, ohne diese Erweckung nachmachen zu wollen. Um diese zu beleuchten, wollen wir zur Anwendung dieser Predigt in unserem Alltag kommen. Das Erkennen, dass es mehr gibt, ist auch so ein Eckpunkt. Das Erkennen in unserem Leben, dass es mehr gibt. Es gibt mehr. Und wenn wir das nicht sehen, was in der Bibel steht, dann ist etwas nicht so, wie es sein sollte. Da Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Es gibt mehr. Und dieses Erkennen, dass es mehr gibt, ist ein ganz zentraler geistlicher Eckpunkt, der jede Erweckung begleitet, das Erkennen, dass es mehr gibt. Diese Tatsache lebte uns auch Markus Hauser vor. Er begnügte sich nicht mit einem durchschnittlichen Christsein, das sage ich nicht abwertend, das überhaupt nicht, sondern wollte das erleben, was Jesus in der Bibel verheißt. Wer an mich glaubt, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es die Schrift heißt. Und wenn das passiert, wird um uns herum etwas anders. Wir werden anders und die Umstände werden anders. Wir werden eine ganz andere Kraft haben, eine ganz andere Vollmacht. Es werden automatisch, das wird geschehen, was in Markus 16, 18 steht, dass Kranke geheilt werden, dass Dämonen ausfahren, dass Müde wieder aufstehen und so weiter. Das sind diese ganz, ganz wichtigen Punkte, die jede Erweckung begleiten, dass wir erkennen, dass wir mehr brauchen. Dann natürlich die Taufe, das Gebet um die Taufe mit dem Heiligen Geist, dass wir erbitten, Herr, salbe mich, taufe mich mit deinem Geist. Das führt zur Sündenerkenntnis, führt zur Buße. Weil ohne die Feuertaufe, die vor der Geistestaufe kommen muss, werden wir höchstens seelisch etwas erleben. Aber die Feuertaufe heißt, dass wir uns bewusst wird, wie Jesaja, als er sagte, o Herr, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, unter einem Geschlecht von Menschen mit unreinen Lippen. Und er hat Buße getan, als er diesen Gott sah und berührt wurde von ihm. Und Menschen, die Taufe im Heiligen Geist erleben, diese Salbung, die werden immer, immer zu Buße geführt. Sie werden immer zu einer tiefen Sündenerkenntnis geführt. Und darum dürfen wir bitten, Herr, taufe mich, salbe mich mit deinem Geist. Und dann kommt ein anderer ganz entscheidender Faktor. Gebet um ein mächtiges Ausgießen des Heiligen Geistes mit der Manifestation der Gaben und Kräfte der ersten Zeit aus der Apostelgeschichte. Wenn jemand die Taufe im Heiligen Geist erlebt hat, die erlebt man ja immer wieder, es kommt immer wieder neu, dann kommt man nicht mehr darum herum, dass man erfasst wird von diesem Sehnen, Herr, gieße deinen Geist aus, schenk ein neues Bewusstsein von der Kraft des Heiligen Geistes. Und das sehen wir in allen Erweckungen, haben wir gesehen beim Blumhardt, haben wir gesehen bei den Hebriden-Erweckungen, sehen wir auch bei Markus Hauser. Es ist dieses Feuer, das dann in den Menschen hineinkommt, wo man ringt um ein mächtiges Ausgießen des Heiligen Geistes mit dieser sichtbaren Manifestation, also mit diesen Zeichen, dass Blinde sehend werden, Taube hören werden. Und das ist dann nicht ein Krampf, der irgendwo seelsorgerlich erledigt wird, mit weniger oder mehr Freude, je nachdem, sondern es passiert nebenbei, wie Blumhardt sagte, die Wunder und Zeichen waren nicht das Entscheidende, sondern diese Gegenwart. Diese sichtbare Gegenwart Gottes war das Entscheidende und alles andere passierte so nebenbei. Und dann passierte das. Spürbar war in unserer Mitte seine Macht. Sünder wurden nicht selten plötzlich und beim ersten Besuch erfasst. Kranke wurden ohne weiteres in der Versammlung gesund. Müde wurden angetan mit Kraft. Das ist dann das Normale, wenn dieser Gott sichtbar gegenwärtig ist. Und noch einmal, das Hauptmerkmal einer Erweckung ist ein Gottesbewusstsein, das sich über eine ganze Gegend legt, sodass es für alle Teile spürbar ist. Und mit dem rechnen wir. Und das Entscheidende, wenn wir uns nach Erweckung nach Erweckung sehnen, ist, dass jeder, der sich nach Erweckung sehnt, hundertprozentig innerlich, das kann man ja selber nur prüfen, bereit ist, der Letzte zu sein, wenn Erweckung passiert. Dass von ihm gar nichts gesprochen wird, sonst sind die Motive nicht rein. Also, es geht nur um Erweckung. Auch bereit zu sein, dass da vorne in der Kapelle Erweckung ist und da nicht. Wichtig ist, es ist Erweckung, dass wir um Erweckung beten. Wir haben natürlich da die Verantwortung als Leiter, das ist klar. Die haben wir glücklicherweise nicht für alle anderen, sondern da. Aber vielleicht geht das Feuer dann dort los, ist auch okay. Wichtig ist nur, dass das aufhört mit diesem religiösen Gesäusel, dass das aufhört mit diesem Meinen, durch Programme könnte man etwas bewirken. Programme braucht es, aber die sollten gesteuert sein vom Heiligen Geist. Manchmal mehr, manchmal weniger braucht sie. Aber sie sind da, um eine gewisse Richtung zu geben, dass es nicht irgendwo so ein Durcheinander gibt. Der Heilige Geist zeigt, wie viel Programm nötig ist. Aber wir dürfen uns nicht auf Programme verlassen und auch nicht auf irgendwelche anderen Dinge, sondern wir sollen darauf ausgerichtet sein, dass Gott seinen Geist ausgießt. Auch jetzt. Wir haben schon da ganz stark damit gerungen, heute Morgen in der ersten Versammlung um 6:30 am Morgen in der Anbetungszeit. 6:30 bis 8 war auch ganz stark dieser Wunsch, dass sich Gott manifestiert und dass er sich offenbart. Und wir haben auch diesen Vers, den ich jetzt als Schluss zitiere, Jesaja 64,1. Ich weiß, er hängt euch langsam zum Hals raus, aber das ist so halt ein bisschen, dass ich überzeugt bin, manchmal braucht es Wiederholungen, auch bei mir. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, sodass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Wasser zum Sieden bringt, damit dein Name unter deinen Feinden bekannt würde und die Nationen vor dir zittern müssten. Und das ist diese sichtbare Gegenwart. Ist alttestamentlich, Jesus ist ja da, darum können wir das in Anspruch nehmen, dass er wirklich kommt, dass er den Himmel zerreißt, dass er kommt. Er ist ja in uns. Aber auch da braucht es manchmal so einen Zerriss. Einen Zerriss von all diesen Festungen, die wir aufgebaut haben, dass er kommt, sichtbar kommt. Und was passiert dann? Die Berge werden zerschmelzt. All die Berge, die uns belästigen, die uns kaputt machen wollen, auch Krankheiten, Neid, Eifersucht, Enttäuschungen, Mutlosigkeit, Hass, alles wird da zerfließen, auch Gebundenheiten, Sünden, okkultes Zeugs, und zwar so, wie Feuer Wasser zum Sieden bringt. Und das Ziel ist, damit dein Name unter deinen Feinden bekannt würde und die Nationen vor dir zittern müssten. Es geht immer darum, dass wir dann Zeugen sind, wenn wir so etwas erleben. Nicht damit wir jemand sind, damit wir Zeugen sind. Wie ist Gottes Sache? Jesaja wurde dann auch ausgesandt. Aber ich glaube, er hat sich etwas anderes gewünscht, als da solche Dinge dann zu tun, die er getan hat. Den allen zu predigen und niemand hat gehört. Aber er wusste, er muss das tun. Und heute Morgen ist auch eine Gelegenheit jetzt, und ich möchte die Seelsorger bitten, sich doch bereit zu halten. Wenn jemand da ist, der spürt, hey, ich möchte neu diese Kraft erfahren, diese Salbung. Man darf mit sich beten lassen heute Morgen. Man darf das mit Handauflegung oder ohne Handauflegung tun lassen. Man darf das alleine auch tun lassen, am Platz oder nach vorne kommen. Wenn ihr nach vorne kommt, werdet ihr kurz gefragt, ob ihr mit jemandem beten möchtet oder alleine. Und es geht hier jetzt darum, um diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Es geht darum, dass man einfach die Hand auflegt, je nachdem ein bisschen Öl drauf, muss nicht sein. Das Öl ist ein Zeichen für die Kraft des Heiligen Geistes, kann helfen, den Glauben stärken. Und dann wird der Seelsorger einfach beten, Herr, salbe du jetzt diese Person mit deinem Geist, schenk du neuen Mut, neue Kraft. Und dass wir das erleben dürfen, wie auch in jeder Erweckungszeit das erlebt wurde, dass Menschen neu getauft werden mit dem Heiligen Geist, dass Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Viele wurden ausgesendet, viele werden immer wieder ausgesendet, ob in vollzeitliche Dienste, ob in Teildienste der Gemeinde. Und es ist einfach so, dass wenn nicht die Taufe des Heiligen Geistes erfahren wurde, wir sehen das bei den Jüngern, dann kann man schon aussenden, aber es wird nicht das geschehen, was geschehen könnte, wenn jemand mit Heiligem Geist getauft ist. Und das weiß man, ob man das ist oder nicht. Man spürt das auch. Und heute ist die Gelegenheit, wenn jemand diese Sehnsucht hat, dass mit ihm über das gebetet wurde. Man soll sich in keinen Druck hineinsteigen, man soll nur offen sein für das Wirken. Das kann ziemlich heftig sein, je nachdem, es kann ganz ruhig sein, man kann viel spüren, man kann nicht spüren, aber was kommt, ist ein Wissen, dass das geschehen ist. Und diese Taufe im Heiligen Geist oder dieses reine Herz oder wie man es nennen möchte, ist etwas, das man immer wieder erleben wird. Es ist nicht eine einmalige Sache, vielleicht erlebt man das heute das erste Mal, auch zu Hause darf man das tun, gegenseitig mit jemandem, oder man darf sich auch alleine die Hand auflegen als Glaubensstütze und beten, Herr, taufe mich mit deinem Geist, denn es heißt, du gibst den Geist dem, der dich darum bittet. Markus Hauser war ein Mann, der das ganz intensiv erlebte, Blumhardt wieder ganz anders, auf den Hebriden sah es auch wieder anders. Wir wollen einfach diese Gelegenheit geben heute. Wir machen keinen Druck, keine Manipulation. Es soll nüchtern und einfach geschehen, in einem einfachen Gebet. Und ich bitte die Seelsorger, da wirklich kurz und kräftig zu beten. Denn nur Jesus kann das schenken. Unsere Gebete sind höchstens da ein bisschen eine Unterstützung. Aber Jesus wird das tun, denn er möchte, dass wir in Vollmacht dienen und nicht in Ohnmacht. Von jetzt an darf man einfach kommen, diejenigen, die das wollen. Seid frei. Wir können auch musikalisch etwas hören. Entweder ab CD oder live, seid auch da frei, wie ihr das gestalten wollt. Jesus, du bist da und du wirst uns jetzt eine Zeit geben, wo wir da einfach uns sehnen dürfen. Nach dieser Fülle und Kraft des Heiligen Geistes, dass wir erleben, dass Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Danke vielmal. Von jetzt an darf man kommen. Man muss nicht, wenn niemand kommt, ist niemand traurig. Sondern es ist einfach eine Möglichkeit, wo wir gemeinsam, miteinander zu unserem Gott kommen dürfen. Wer am Platz bleibt, möchte ich ermutigen, bittet um die Kraft des Geistes, bittet um eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir dürfen das tun, immer wieder. Bittet um die ersten Gaben und Kräfte, weil wir brauchen die, wenn wir vollmächtig dienen wollen. Im Übertragungsraum kommt doch einfach dahin und zu Hause, ja, betet auch und lasst euch führen vom Heiligen Geist. Halleluja. Und es geht nicht um Seelsorge jetzt, es geht wirklich um Gebet, um diese Fülle des Geistes. Es kann dann sein, dass Dinge aufbrechen, dann darf man auch sich für die Seelsorge anmelden. Es hat auch Karten, wo man das machen kann. Seid auch da ganz frei. Ja, Jesus, berühre du uns jetzt und schenk du Freiheit und auch Kraft. Und offenbare du dich. Ja, wir bitten um ein neues Ausgießen des Heiligen Geistes. Wir bitten um die ersten Gaben und Kräfte, die wir in der Apostelgeschichte sehen. Danke, dass du dich offenbarst. Und dass heute Menschen dich ganz neu oder zum wiederholten Mal, je nachdem, erleben, wie du Kraft und Fülle schenkst. Lob und Dank, du mächtiger Gott. Es ist auch Freiheit zu beten. Betet, ihr dürft auch durcheinander beten, laut, leise. Man darf auch nach vorne kommen, um zu beten. Seid auch da ganz frei. Weder durch Macht noch menschliche Stärke. Durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wir rechnen mit dieser Kraft des Heiligen Geistes, mit dieser Fülle, mit übernatürlicher Kraft und Stärke. Ja, Heiliger Geist, wir bitten, dass du dich offenbarst, dass du wirklich berührst und heilst und stärkst, ermutigst, taufst, füllst, Wir wollen dich preisen, Herr. Dich rühmen und ehren. Du großer König und Gott. Daniel. Ja, Jesus, wir danken dir, dass heute Morgen neue Berührungen geschehen, dass heute Morgen Menschen wirklich von dir erfasst werden. Und wissen, sie sind getauft mit dem Heiligen Geist. Sie sind berührt mit dem Heiligen Geist. Danke, dass das heute Morgen passiert. Lob, Ehre und Dank, du mächtiger Gott. Es ist immer noch Gelegenheit zu kommen, wer möchte. Seid einfach frei. Jesus ist da und er möchte uns wirklich segnen, berühren, heilen, bevollmächtigen. Ja, Jesus, vielleicht haben wir das schon etliche Male gemacht und irgendwie nicht das bekommen, was wir erhofften. Aber danke, dass du einfach uns berührst, so wie du möchtest, wie es dir gefällt. Und wir diese Stimme dann hören. Sie kann leise sein, oft ist sie leise, aber danke, dass du uns hilfst, deine Stimme zu erkennen, denn meine Schafe hören meine Stimme. Auch wenn es darum geht, um diese Taufe, um diese Fülle des Heiligen Geistes, lass uns deine Stimme erkennen, die dann zu uns spricht. Ich preise dich dafür. Du großer Gott, du mächtiger König, danke vielmal. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, sodass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Wasser zum Sieden bringt, damit dein Name unter den Feinden bekannt würde und die Nationen vor dir zittern müssten. Halleluja.